Guten Morgen, liebe Gemeinde. Die Gnade Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. In der letzten Predigt aus der Reihe vom 1. und 2. Samuel, da ging es um die Sünden Davids, die Sünde Davids, die er begangen hat mit der Batseba und mit dem Mord, den er an Uriah in Auftrag gegeben hat. Und Reinhard hat uns dann insbesondere darüber gepredigt, wie der Prophet Nathan dem David seine Sünde offenbar macht. Und das war in Kapitel 12, 2. Samuel, Kapitel 12. Und heute geht die Predigt in erster Linie über die Kapitel 15 bis 18. Aber um die Kapitel 15 bis 18 richtig zu verstehen, müssen wir eben doch nochmal schauen, so was ist denn dazwischen eigentlich passiert. Und in die Ankündigung, die Nathan gegeben hat, die war eben, dein Kind wird sterben, was aus der Verbindung mit Batseba entstanden ist. Gewalt und Tod werden immer Bestandteile von deiner Familie sein, David. Und deine Frauen, David, die werden in aller Öffentlichkeit missbraucht werden. Wir werden also heute sehen, wie diese Ankündigungen im Leben von David real werden. Und trotz dieser bedrückenden Ereignisse habe ich die Predigt überschrieben, Gottes Gnade im Vertrauen empfangen. Und zum Ende der Predigt werden wir dann auch sehen, wie passend diese Überschrift für diesen Abschnitt ist. Die Zusammenfassung der dazwischenliegenden Kapitel ist schon unser erster Predigtpunkt, der heißt Konsequenzen für Sünder. In der Hoffnung, dass Gott vielleicht doch nicht so streng ist, betet David für das Kind. Doch tatsächlich tritt die angekündigte Strafe, dass das Kind sterben wird, nach sehr kurzer Zeit ein. David klagt Gott dafür nicht an, sondern als es dann passiert ist, richtet er sich nach vorne aus. Und im Folgenden, in seiner Regierungszeit, da klappt es eigentlich soweit alles ganz gut. Der Joab führt die Kriege und wenn es darum ging, etwas einzunehmen, dann hat er den David noch dazu gerufen, damit der den Ruhm dafür einstreichen kann. Und die besiegten Völker werden in Zwangsarbeit in den Steinbrüchen Israels geführt. Die Lage mit den umliegenden Völkern war im Grunde geklärt. Und das Leben von David als König scheint soweit wieder gut zu laufen. Doch wir sehen jetzt im Folgenden, wie die angekündigten Konsequenzen seiner Sünde mit Batseba eintreten. Und es beginnt mit der Schandtat Amnons, dem ältesten Sohn Davids, der seine Halbschwester Tamar vergewaltigt. Und nach dieser Tat jagt er sie dann eben auch noch aus dem Haus. Und ja, Tamar ist jetzt vollends entehrt. Das war also ja, eine Aktion, das geht wirklich ganz und gar nicht. So, was macht David jetzt in dieser Situation? Es ist sein ältester Sohn und wir lesen eben in der Schrift, David war sehr zornig darüber, aber das war's. Er unternimmt nichts. Und Tamar, das ist ja die Schwester von Davids drittgeborenem Sohn Absalom, das ist also Davids Tochter. Der Absalom, der nimmt seine Schwester in sein Haus auf und nach 2 Jahren, weil auch Absalom war darüber sehr aufgeregt und Absalom hasste anschließend seinen Bruder Amnon. Und dann tötet er Amnon und der Absalom muss fliehen und er flieht zum Vater seiner Mutter, das ist der König von Geshur. Also das Wirken des Schwertes, wie es angekündigt war, ist in Davids Familie bereits in vollem Gang und das Unglück, das aus seinem eigenen Haus heraus entsteht, das wird immer größer. Die äußeren Feinde Davids und das Volk Gottes sind im Grunde alle besiegt, doch die Zerstörung, die kommt aus dem nächsten Umfeld von David. Die Gefahr für das Volk Gottes kommt jetzt eben nicht durch Mächte von außen, sondern sie kommt durch die individuelle Sünde der Menschen und deren Selbstsucht und deren Begierden. Sie sorgen dafür, dass der Frieden in Gefahr gerät und verloren geht. Der innere Feind des Volkes ist die Sünde des Einzelnen und sie ist gefährlicher als die Gefahr von außen. Und wenn wir uns das mal angucken, was wir jetzt so auch an Gemeindegeschichte haben, was wir an Geschichten über Gemeinden in Deutschland sehen, wir haben keine Gefahr von außen, wir haben keine Bedrohung, wir haben hier alle Freiheiten und trotzdem passiert es immer wieder, dass Gemeinden sich spalten, dass es in Gemeinden Streit gibt und dass eben aus den Gemeinden heraus diese Uneinheit da ist, dass wir eben diese Trennung sind halt eben auch häufig durch persönliche Auseinandersetzungen geprägt. Gut, nach einiger Zeit fädelt Joab ein, der Heerführer von David, dass David seinen Sohn Absalom wieder nach Jerusalem zurückkommen lässt. Aber David sagt, der kann nach Jerusalem zurückkommen, aber dann soll er in seinem Haus bleiben, hier an den Hof braucht er nicht kommen. Das macht der Absalom dann 2 Jahre mit und dann sagt er, warum bin ich hier überhaupt hergekommen, wenn ich noch nicht mal zum König kann? Und dann zwingt er den Joab, dass er bei David vorspricht, damit Absalom wieder zu ihm darf. So, und wie zwingt er ihn? Die beiden haben Felder nebeneinander und da sagt Absalom zu seinem Knecht, steck mal das Feld von dem Joab in Brand. Dann wird er kommen, weil der hatte vorher schon ein paar Mal gesagt, Joab, ich muss mal mit dir reden. Joab ist aber nicht gekommen und hat das in Brand gesteckt und dann ist Joab gekommen und dann haben sie miteinander geredet. Also das waren schon ganz raue Umstände zu der Zeit. So, dann kommt also Absalom wieder an den Hof und es gibt dann, so ist es jedenfalls berichtet, keine echte Aussöhnung. Es gibt keine Informationen darüber, haben die beiden wirklich miteinander gesprochen? Haben die den Fall verhandelt, dass Absalom seinen Bruder Amnon umgebracht hat? Darüber steht da nichts. Aber sie haben quasi nach außen hin erstmal wieder ein ordentliches Verhältnis. Und in Kapitel 15 lesen wir dann von dem Aufruhr, den Absalom anzettelt und wie David vor seinem Sohn fliehen muss. Absalom ist von väterlicher Seite und von mütterlicher Seite halt ein Königskind, ein Prinz. Und vermutlich hat er an seinem Fluchtort bei seinem Großvater, der ja auch König ist, wie ein Prinz gelebt. Und Absalom war, so steht es tatsächlich in der Schrift, ein außerordentlich gut aussehender Mann, an dem kein Makel war, wo jeder wohl gesagt hat, wow, das ist eine schillernde Persönlichkeit, der hat das Auftreten, dass er vielleicht auch mal König werden könnte. Und dann ist er durch David ja wieder rehabilitiert, lebt als Prinz in Jerusalem und dann lesen wir in Kapitel 15, Vers 1 und schlagt ruhig eure Bibeln auf und wir werden jetzt immer wieder auch in den Predigttext hineinschauen. Kapitel 15, Vers 1. Danach aber geschah es, dass Absalom sich Wagen und Pferde verschaffte und 50 Mann, die vor ihm herliefen. Und Absalom machte sich am Morgen früh auf und stellte sich neben den Torweg auf. Und es geschah, wenn jemand einen Rechtsstreit hatte, sodass er zum König vor Gericht kommen musste, so rief ihn Absalom zu sich und fragte ihn, aus welcher Stadt bist du? Antwortete er dann, dein Knecht ist aus einem der Stämme Israels. So sprach Absalom zu ihm, siehe, deine Sache ist gut und recht, aber beim König ist niemand, der dir Gehör schenkt. Und Absalom sprach, o, dass man doch mich zum Richter im Land einsetzte, damit jedermann zu mir käme, der einen Rechtsstreit und Rechtshandel hat. Ich würde ihm zu seinem Recht verhelfen. Und es geschah, wenn jemand kam, der sich vor ihm sich vor ihm niederzuwerfen, so streckte er seine Hand aus, ergriff ihn und küsste ihn. So machte es Absalom mit allen Israeliten, die zum König vor Gericht kamen. Und so stahl sich Absalom die Herzen der Männer von Israel. Absalom intrigierte also gegen seinen Vater. Er versuchte, selbst König zu werden. Er versuchte, Volk um sich zu scharen, indem er sich im Grunde schon benahm wie ein König, weil die Rechtsprechung an sich war dem König vorbehalten, aber er hat das so einfach übernommen. Nach einigen Jahren hat Absalom dann so viele Männer um sich versammelt, dass er es wagt, nach Hebron zu ziehen und sich dort in Hebron zum König krönen zu lassen. Und er versuchte auch, die Ratgeber Davids auf seine Seite zu ziehen. In Vers 12, da lesen wir, Absalom sandte auch nach Ahitophel, dem Giloniter, dem Ratgeber Davids. Und dadurch wurde die Verschwörung dann stark und das Volk nahm ständig zu bei Absalom. Ahitophel galt als der weiseste Ratgeber zu der Zeit. Sein Rat war bis dahin immer der richtige gewesen. Und im Kapitel 16 heißt es über Ahitophel in Vers 23, Ahitophels Rat galt nämlich in jenen Tagen so viel, als hätte man das Wort Gottes befragt. So galt jeder Ratschlag Ahitophels sowohl bei David als auch bei Absalom. Jetzt können wir uns natürlich fragen, wenn das so ein weiser Mann ist, wenn er vorher David gedient hat, wieso schlägt er sich so schnell auf Absaloms Seite? Wieso bleibt er nicht bei dem König, der ihn nun zuerst eingestellt hat, der ja auch eigentlich immer noch König ist? Und der König ist, weil Gott ihn ausgewählt hat. Da können wir vermuten, aber eine Vermutung ist, es ist gut möglich, dass sehr persönliche Gründe eine Rolle gespielt haben. Ahitophel war nämlich der Vater von Eliam. Eliam war einer der Helden Davids und Eliam war auch der Vater von Batseba. Also war Ahitophel der Großvater von Batseba und es liegt nahe, dass er nach der Sünde Davids mit Batseba einen Groll gegen David hegte und jetzt hatte er die Möglichkeit der Revolte und sah das als Gelegenheit an, seine persönliche Rache gegenüber David zu üben. David jedenfalls sah eine große Gefahr dadurch, dass Ahitophel an der Seite von Absalom Rat gab und so betete dann David zu Gott, 2. Samuel 15, Vers 31. Als man aber David berichtete, dass auch Ahitophel mit Absalom verschworen war, sprach David: Herr, mache doch den Rat Ahitophels zur Torheit. David flieht dann jetzt trotzdem aus Jerusalem, weil Absalom eben große Teile des Volkes hinter sich gebracht hat. Aber mit David flieht auch ein großes Gefolge. Also David hat auch noch weiterhin viele Unterstützer. Alle Kreter und Pleter, 600 Mann, die aus Gad gekommen waren. Also der hatte schon noch ein stattliches Heer, was dann mit ihm gezogen ist. Und eben auch die beiden Priester, Zadok und Abjatar, wollten mitziehen. Und die wollten sogar die Bundeslade mitnehmen. In Vers 24. Und siehe, auch Zadok war bei ihnen und alle Leviten mit ihm trugen die Bundeslade Gottes und sie stellten die Lade Gottes hin. Abjatar aber stieg hinauf, bis das ganze Volk aus der Stadt vollends vorübergezogen war. Aber der König sprach zu Zadok, bringe die Lade Gottes wieder in die Stadt zurück. Wenn ich Gnade vor dem Herrn finde, so wird er mich zurückbringen, dass ich ihn und seine Wohnung wiedersehen darf. Wenn er aber spricht, ich habe keinen Gefallen an dir, siehe, hier bin ich, er verfahre mit mir, wie es ihm gefällt. So schickt David also die beiden Priester wieder zurück, damit sie ihm über die Pläne von Absalom berichten können. Und auf seiner Flucht begegnete David dann noch einem anderen weisen Ratgeber, dem Huschai. Und der ließ sich dann für David ebenfalls nach Jerusalem zurückschicken. Kapitel 15, Vers 32 bis 34 und 37. Und es geschah, als David auf die Höhe kam, wo man Gott anzubeten pflegte, siehe, da begegnete ihm Huschai der Akiter mit zerrissenen Kleidern und Erde auf seinem Haupt. Und David sprach zu ihm, wenn du mit mir hinübergehst, wirst du mir eine Last sein. Wenn du aber in die Stadt zurückkehrst und zu Absalom sprichst, ich will dein Knecht sein, o König, wie ich bisher der Knecht deines Vaters war, so will ich nun dein Knecht sein. So kannst du mir den Rat Ahitophels zunichte machen. Und so begab sich Davids Freund Huschai in die Stadt und Absalom, aber zog in Jerusalem ein. Im Kapitel 16 wird dann der weitere Verlauf der Flucht von David geschildert. Und David begegnet vielen Menschen, die ihn unterstützen, die ihn versorgen. Aber ihm begegnete auch ein Mann, der ihm fluchte. In Kapitel 16, ab Vers 5. Als aber der König David nach Bahurim kam, siehe, da trat dort ein Mann von dem Geschlecht des Hauses Sauls heraus, der hieß Schimei, und ein Sohn Geras. Der kam heraus und fluchte, und er warf mit Steinen nach David und allen Knechten des Königs David. Denn das ganze Volk und alle Heiden, alle Helden waren zu seiner Rechten und zu seiner Linken. So aber sprach Schimei, indem er fluchte: Geh, geh, du Mann der Blutschuld, du Belials Mensch. Der Herr hat alles Blut des Hauses Saul, an dessen Stelle du König geworden bist, auf dich zurückgebracht. Und der Herr hat das Königreich in die Hand deines Sohnes Absalom gegeben. Und nun steckst du in deinem Unglück, denn du bist ein Mann der Blutschuld. Schimei lag jetzt zwar nicht richtig in seiner Analyse, warum David das Ganze jetzt passiert, nämlich nicht, weil er die Nachfolge von Saul angetreten hat, sondern tatsächlich wegen seiner Sünde. Aber David erkannte trotzdem, dass dieses Fluchen von Gott kam. Und mutig war es von dem Schimei auf jeden Fall. Denn David stand da immerhin mit einem bis an die Zähne bewaffneten Heer. Und der Schimei warf mit Steinen nach ihm, fluchte über ihn. Und insofern bat auch eben einer der engen Mitarbeiter von David, bat ihn: Darf ich den einen Kopf kürzer machen? Der ist hier ungebührlich. Und David antwortete in Kapitel 16: Lass ihn fluchen, denn der Herr hat es ihm geboten. Vielleicht wird der Herr mein Elend ansehen und der Herr wird mir sein heutiges Fluchen mit Gutem vergelten. David setzte dann also seine Flucht fort und Schimei setzte sein Fluchen fort und warf weiterhin mit Steinen auf David. Dann kommen wir in Kapitel 16 weiter auf die nächste Strafankündigung Gottes, die Realität wird. In Kapitel 12 war ja angekündigt, dass Davids Frauen öffentlich missbraucht werden. Und David hatte 10 seiner Nebenfrauen zurückgelassen im Palast, die sollten dort das Haus hüten. Warum auch immer, aber das hat er gemacht. Und jetzt kommt Ahitophel und gibt dem Absalom folgenden Rat. In Kapitel 16, Vers 21. Und Ahitophel sprach zu Absalom: Geh zu den Nebenfrauen deines Vaters ein, die er hinterlassen hat, dass sie das Haus hüten. Dann wird ganz Israel erfahren, dass du dich bei deinem Vater verhasst gemacht hast, und die Hände aller, die mit dir sind, werden gestärkt. Da schlug man Absalom ein Zelt auf dem Dach auf, und Absalom ging vor den Augen von ganz Israel zu den Nebenfrauen seines Vaters ein. Der nächste Ratschlag Ahitophels kommt in Kapitel 17 und zielt auf die Verfolgung und Vernichtung Davids. Doch wird dieser Ratschlag durch den Huschai vereitelt, der mittlerweile ebenfalls seinen Dienst als Berater Absaloms aufgenommen hatte. Ahitophel wollte noch am gleichen Tag mit 12.000 Mann dem David hinterher und wollte eben nutzen, dass David auf der Flucht ist, sein Heer noch unorganisiert, dass sie erschöpft sind von der Flucht, und dann hätte er das Heer von David entscheidend vernichten können und David gefangen nehmen können. Der Untergang Davids wäre tatsächlich besiegelt gewesen, wenn Ahitophel diesen Rat hätte umsetzen dürfen. Doch ließ sich Absalom nicht auf Anhieb davon überzeugen und er holte sich eben noch Rat bei Huschai. Und Huschai erkannte die Gefahr des Ratschlags von Ahitophel und empfahl daher, mit der Verfolgung zu warten und diese gründlicher vorzubereiten. Und dann sprachen Absalom und alle Männer Israels in 16, Vers 14: Der Rat Huscheis des Akitas ist besser als der Rat Ahitophels. Aber der Herr fügte es so, dass der gute Rat Ahitophels zunichte wurde, damit der Herr das Unheil über Absalom brächte. Wir erinnern uns an das Gebet im 15. Kapitel, da betete David: Herr, mache doch den Rat Ahitophels zur Torheit. Und dieses Gebet wurde erhört. Und für Ahitophel war diese Schmach so groß, dass sein guter Rat nicht angenommen wurde. Das konnte er überhaupt nicht ertragen. Und dann ist er tatsächlich nach Hause gegangen und hat sich erhängt. Da war für ihn das Leben zu Ende. David schafft es deshalb, über den Jordan zu entkommen, und er war erstmal in Sicherheit und sammelte Kräfte für den finalen Kampf gegen seinen Sohn Absalom. In Kapitel 18 bittet das Kriegsvolk David darum, dass er nicht an dem Kampf teilnimmt, sondern im Rückzugsort in Sicherheit wartet. David stimmt dem zu, aber er gibt seinen Generälen eben noch einen Befehl mit auf den Weg. 18 Vers 5, geht mir schonend um mit dem Jungen, mit Absalom. Und das ganze Volk hörte es, wie der König allen Hauptleuten wegen Absalom Befehl gab. Das Heer Davids erringt an dem Tag einen gewaltigen Sieg. Es fallen 20.000 Mann von dem Heer Israels. Und Absalom selbst ist auf der Flucht vor Davids Kriegern und bleibt eben reitend auf seinem Maultier mit seinen Haaren an einem Baum, an einer Terebinte hängen. Und als er wehrlos in dem Baum hängt, da kommt Joab, und da heißt es dann in Vers 14, und er nahm drei Spieße in seine Hand und stieß sie Absalom ins Herz, als er noch lebend in der Terebinte hing. Danach umringten ihn 10 junge Männer, Joabs Waffenträger, und schlugen Absalom noch vollends tot. Joab beendete danach den Kampf und rief seine Soldaten von der Verfolgung des Heeres Absaloms zurück. David bekam die Nachricht von dem Sieg dann übermittelt. Und in Kapitel 19, Vers 1 lesen wir seine Reaktion auf diesen Sieg. Da wurde der König sehr bewegt und er ging hinauf ins Obergemach im Tor und weinte. Und im Gehen sprach er, mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom, ach, dass ich doch an deiner Stelle gestorben wäre. O Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Es war also über den Sieg keine Freude, sondern es war nur Trauer über den Tod seines Sohnes. Soweit also die Konsequenzen der Sünde Davids, die er bis hierhin zu tragen hatte. Er verliert das Kind aus der Verbindung mit Bathseba. Er verliert seine Söhne Amnon und Absalom durch das Schwert. Und es werden noch weitere Söhne dazukommen, die durch das Schwert sterben. Zu dieser Gewalt gehört ganz sicher auch die Vergewaltigung von Tamar durch ihren Halbbruder. Und dann auch die Ankündigung, dass seine Frauen missbraucht werden. Absalom hatte die 10 Frauen missbraucht, die sein Vater zurückgelassen hatte. Und eben die Ankündigung, ich will aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erwecken. Also das ganze Unglück kam direkt von den Kindern von David. Die Konsequenzen, die Gott für die Sünde Davids angekündigt hat, sie sind alle eingetreten. Und jetzt wollen wir uns im zweiten Punkt anschauen, wie David damit umgegangen ist. Der zweite Punkt heißt Apathie des Sünders. David hat diese Zusage erhalten, Kapitel 12, Vers 13. Da sprach David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen, du sollst nicht sterben. Und doch passieren eben ganz viele schreckliche Dinge in der Familie von David. Und wir hören keine einzige Klage von David gegen Gott. David hadert nicht mit Gott, aber vielleicht hätte er durch sein Verhalten, durch ein anderes Verhalten, einiges abmildern können. Als der Sohn von Bathseba todkrank wurde, hat David sich entschlossen, unaufhörlich für ihn zu beten. Und als das Kind gestorben war, hat David die Strafe angenommen. Bei den folgenden Unglücken, die seine Familie treffen, ist er seltsam still und inaktiv. Und er schaut geradezu apathisch zu, wie das Unglück seinen Lauf nimmt. Er ist immerhin König, er hätte gewiss in vieler Hinsicht eingreifen können. Wie war seine Reaktion auf die Vergewaltigung der Tamar? Und als der König David das alles hörte, wurde er zornig. Das ist das, was da steht. Das war's, mehr erfahren wir nicht. Es gibt keine Bestrafung von Amnon. Es gab keine klärenden Worte. Wir erfahren nichts davon, wie David mit seiner Tochter Tamar gesprochen hat. Wir erfahren nichts davon, wie David mit Absalom in dieser Angelegenheit gesprochen hat. David wird ja mitbekommen haben, welcher Hass sich in Absalom ihm gegenüber aufgebaut hat, gegenüber Amnon. Der große König David, der den Goliath besiegt hat, der in der Auseinandersetzung mit Saul so viel Größe gezeigt hat, der ein Mann nach dem Herzen Gottes war, der konnte seine Autorität in seiner eigenen Familie gegenüber seinen Kindern offensichtlich zu keiner Zeit zeigen, als es darauf ankam. Was David so gelähmt hat, muss man sich fragen, warum hat er nicht eingegriffen? Es könnte sein, dass seine eigene Schuld, die er begangen hatte, ihn so passiv machte. Vielleicht hat er bei Amnon nicht eingegriffen, weil David selbst mit einer verheirateten Frau geschlafen hat und durch seine sexuelle Begierde in Sünde gefallen ist. Vielleicht hat er bei Absalom nicht eingegriffen, weil David selbst den Mord an Uriah angeordnet hat. Hatte David die Autorität, um die Vergehen seiner Söhne anzuklagen? Ganz sicher. Wäre ihm seine eigene Vita, also seine eigenen Sünde, dann vielleicht vor die Füße gefallen? Gut möglich, dass seine Söhne ihm das vorgehalten hätten. Hätte er trotzdem eingreifen müssen? Ja, auf jeden Fall. Als Vater und als König hätte er eingreifen müssen. Seine Sünden waren ja vergeben. So hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen, sagt Nathan. Davids Sünden waren vergeben. Er trägt zwar noch die Konsequenzen, aber die vergebenen Sünden können seine Söhne ihm nicht vorhalten. Und sie können daraus auch keine Berechtigung ableiten, sie ebenfalls zu tun. David hätte das Unrecht seiner Söhne anklagen müssen. Davids Versagen als König und als Vater verschlimmert die Situation sogar noch, in die ihn seine Sünde gebracht hat. Als Folge kommt es zum Krieg innerhalb von Israel, der viele, viele Menschenleben kostet. Und das ist eine Warnung für uns. Hier sehen wir, was geschieht, wenn wir nicht auf Sünde und Fehlverhalten angemessen reagieren, wenn wir es nicht ansprechen. Denken wir auch so, wie David vielleicht gedacht hat, dass wir uns sagen, ich bin so ein Sünder. Darf ich dann überhaupt andere anklagen? Darf ich andere auf ihre Sünde aufmerksam machen, wo ich doch selbst so ein Sünder bin? Doch wenn unsere Sünden vergeben sind, dann dürfen wir andere auch demütig auf ihr Fehlverhalten hinweisen. Es darf in keinem Fall dazu kommen, dass wir Sünde gar nicht mehr ansprechen, weil wir selbst sündigen. Wir sind alle Sünder. Wir haben es im Lesungstext gehört. Wer sagt, dass er kein Sünder ist, der liegt völlig falsch in seiner Einschätzung. Wir sind alle Sünder. Wie könnten wir uns noch gegenseitig helfen und ermahnen, wenn uns das abhält? Wie können wir dann Geschwistern helfen, gegen ihre Sünden zu kämpfen? David war nach außen willensstark und kämpferisch. Er zog in den Krieg und behandelte seine Feinde konsequent und unbarmherzig. Doch zu Hause verhielt er sich scheinbar sehr anders. Vielleicht ist es auch für Männer eine besondere Herausforderung, dass sie bei der Arbeit, also außerhalb der vertrauten Umgebung, da müssen sie tough sein, da müssen sie hart verhandeln, gehen vielleicht mit Mitarbeitern streng und konsequent um, müssen sich engagieren, sie müssen Entscheidungen treffen. Den ganzen Tag müssen sich durchsetzen. Und zu Hause geht ihnen dann die Kraft aus. Sie sind konsequent bei der Arbeit und inkonsequent zu Hause und im Privatleben. In der Familie, in der Gemeinde, da gehen sie den Konflikten lieber aus dem Weg. Diesen Konflikten, denen sie sich bei der Arbeit stellen müssen. Vielleicht geht es dem einen oder anderen so. Vielleicht ist das verständlich. Doch wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass Sünde und Fehlverhalten nicht einfach ignoriert werden dürfen. Sicher sind Vergewaltigung und Mord, wie es jetzt bei David in der Familie passiert ist, Extremfälle. Doch Jesus sagt, Mord fängt schon damit an, dass wir zornig auf jemanden werden. Und Ehebruch beginnt in unseren Gedanken. Gott stellt uns in die Verantwortung, einander vor schlimmen Konsequenzen der Sünde zu bewahren. Und dazu müssen wir den unangenehmen Schritt gehen, Fehlverhalten anzusprechen. Das fällt niemandem leicht. Und wir helfen es zu korrigieren, anstatt wegzusehen und zu hoffen, dass es sich irgendwann von selbst erledigt. Weil das passiert in der Regel nämlich nicht. Das ist anstrengend, aber es lässt sich nicht vermeiden. Als begnadigte Sünder dürfen wir nicht in Apathie verfallen und die Sünde anderer einfach geschehen lassen. Und das begegnet uns jeden Tag. Und nicht nur den Männern, sondern den Frauen auch. Zum Beispiel eben in unserer Familie, zu Hause. Es ist oft mühselig und es ist anstrengend und nervenaufreibend, unsere Kinder zu erziehen und zu ermahnen. Insbesondere, wenn es immer wieder die gleichen Ermahnungen sind. Doch wenn wir Fehlentwicklungen bei unseren Kindern ignorieren oder kleinreden, dann hat das seine Folgen. Für das Wohl unserer Kinder sollten wir ihnen mit Hilfe begegnen. Und auch hier sind jetzt besonders die Männer gefordert, die Väter, diese schwierigen Momente dann nicht auf die Ehefrauen abzuschieben, weil sie vielleicht den ganzen Tag schon so schwer gearbeitet haben, sondern da ist der Mann eben auch zu Hause gefordert, Entscheidungen zu treffen. Oder in unserer geistlichen Familie, in der Gemeinde. Auch hier müssen wir Sünde ansprechen. Wir müssen es aussprechen und helfen, sie zu bekämpfen. Auch unter Geschwistern. Nathan hat das gegenüber David getan, denn David hatte sich mit seiner Sünde schon arrangiert und keine große Reue gezeigt. David hat dann die Konsequenzen seiner Sünde ertragen, ohne gegen Gott zu klagen. Aber er war eben gleichzeitig teilnahmslos, geradezu apathisch bei den Sünden, die seine Söhne getan haben. Sicher auch, weil sie die gleichen Sünden getan haben wie er und deshalb seine Autorität nicht einsetzen mochte. Oder weil er vielleicht des Streitens müde war. Wir dürfen also auch als Sünder andere Menschen auf ihre Sünden ansprechen. Genauso wollen wir aber auch bereit sein, wenn uns jemand auf unsere Sünden anspricht, so wie David auf Nathan gehört hat. So hat er auch die Flüche und Anschuldigungen von dem Schimei ertragen. David hat die Flüche als von Gott gesandt angenommen und sagte auf die Flüche: Vielleicht wird der Herr mein Elend ansehen und der Herr wird mir sein heutiges Fluchen mit Gutem vergelten. Und damit kommen wir zur guten Nachricht, denn in dieser Geschichte hören wir nicht nur Warnungen, sondern wir hören eben auch eine ganz große Ermutigung. Und damit bin ich beim dritten Punkt: Vergebung für Sünder. Obwohl für David durch sein eigenes Versagen alles immer schlimmer wird, sagt Gott nicht einfach: Selbst schuld, David, du hättest dich besser anstellen können bei vielen Gelegenheiten. Sondern diese ganzen Kapitel sind durchzogen von Gottes Hilfe für David. Davids Flucht in die Wüste ist selbst verschuldet. Doch Gott versorgt ihn dort. Zweimal erhält David Versorgung für sich und seine Leute. Kapitel 16, Vers 1. Ziba bringt Esel und Nahrung. Und 17, Vers 27. Barschilai bringt Betten, Geschirr und Nahrung. Und zweitens, Gott erhört weiterhin die Gebete Davids. 15, Vers 31. David betet eben darum, dass Ahithophels Rat zur Torheit gemacht wird. Und 17, Vers 14, Huscheis Rat wird angenommen. Und der Herr hatte das angeordnet, um den guten Rat Ahithophels zunichte zu machen. David erfährt Gottes Hilfe auch dadurch, dass die Boten, die er ja, die vom Hof Absaloms als Spione losgeschickt wurden, dass sie wieder bei ihm, dass sie zu ihm gekommen sind und ihm das mitteilen konnten. Und am Ende ist auch der Sieg über Absalom Gottes Gnade. Wenn wir uns also Vorwürfe machen für unser Verhalten, zum Beispiel, weil wir nicht konsequent sind in der Kindererziehung, weil unser Umgang mit anderen zu hart ist, weil wir vielleicht im Studium nicht fleißig sind, weil wir vielleicht undiszipliniert sind mit unserem eigenen Körper, wir essen zu viel, wir bewegen uns zu wenig. Wenn uns unser Verhalten dann in schwierige Situationen bringt, dann gilt immer noch, der Herr, der dich einmal gerettet hat, das ist der Herr, der dich immer wieder rettet. So hat David den Psalm 3 gedichtet, als er vor Absalom floh. Wir haben ihn heute eingangs im Gottesdienst gehört. Und ich möchte ihn so zusammenfassen. Rufe zu Gott, denn seine Hilfe bleibt bestehen. Als Christen, die ihre Schuld bekennen, dürfen wir also wissen, wenn wir in einer Krise stecken, dann bleibt Gottes Vergebung bestehen. Und David zeigt seine Zuversicht auf den Herrn in vielen Psalmen, zum Beispiel auch in unserem aktuellen Lernvers, Psalm 62, Vers 7. Nur er ist mein Fels und mein Heil und meine sichere Burg. Ich werde nicht wanken. Der Herr weiß um Davids Schuld und David vertraut auf die Zusage Gottes, dass seine Schuld vergeben ist. Und hier möchte ich auch an Gottfrieds Predigt vom vergangenen Sonntag über den ersten Johannesbrief erinnern. Den Predigttext dazu haben wir heute noch einmal in der Lesung gehört. Und Gottfried hat uns in der Predigt deutlich gemacht, dass uns nach wahrhaftigem Sündenbekenntnis unsere Sünden auch vergeben sind. Und so darf ich glauben, was in 1. Johannes 1, Vers 9 steht. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Meine Sünden haben immer Folgen in meinem Leben. Aber die eigentliche Strafe, die wir für unsere Sünden verdient haben, die hat Jesus Christus schon getragen. Vielleicht bekommen wir Zweifel, weil auch in unserem Leben ein Shimei auftritt und uns eigentlich sagt, so wie du lebst, musst du dich nicht wundern, wenn alles schief läuft, denn wer Gott untreu ist, dem wird es schlecht gehen. Doch der Gott, an den David glaubt, an den wir glauben, ist ein Gott, der den Fluch Shimeis selbst getragen hat, durch seinen Sohn Jesus Christus, der ans Kreuz gegangen ist und Scham und Schande auf sich genommen hat. Jesus Christus ließ sich für uns anspucken und auslachen. Und die Schmerzen am Kreuz hat er für uns getragen. Wenn du zu Gott umgekehrt bist, dann hat Gott deine Schuld getilgt, ein für alle Mal. Und selbst wenn du die Folgen der Sünde zu tragen hast, dann lass dir nicht einreden, hier straft Gott mich für mein Versagen, sondern weiß, er steht mir jetzt in seiner väterlichen Liebe bei, diese Folgen zu ertragen. So wie wir es jetzt auch in diesem ganzen Kapitel mit David gesehen haben. David hat die Konsequenzen seiner Sünde ertragen und auf die Vergebung, die Gott ihm zugesagt hat, in der ganzen Zeit vertraut. Trotz aller Konsequenzen, die eine Sünde in meinem Leben nach sich zieht, wollen wir eben nicht in Apathie verfallen, sondern wollen auf die Vergebung unserer Sünde vertrauen und Gottes Gnade in diesem Vertrauen empfangen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.